Vers 13, Offenbarung 9, Verse 13 Die Bilder der Offenbarung zu deuten, das ist sicher manchmal etwas schwierig. Ich denke auch, weil ganz bewusst die Bibel es nicht uns unchiffriert sagen will, lässt sie es in dieser Bildersprache. Man wird es sicher nachher besser verstehen können. Aber was man grundsätzlich begreifen muss, die Bibel unterscheidet in der Zukunft etwas, bevor die Terrorherrschaft des Antichristus über die Welt kommt, gibt es sehr schwere Ereignisse, die über diese Welt hinweggehen. Wir reden nachher darüber, warum das Gott zulässt und welchen Zweck diese Ereignisse haben, welchen positiven Nutzen. Das wird uns interessieren. Und das ist in dem Kapitel 9 drin. Wir hatten von diesen unheimlichen, dunklen Mächten, die losgelassen werden, die wie wilde Tiere auf die Erde kommen. Wir sagten aber auch, die schrecklichen Kriegsereignisse tragen die Bilder dieser schrecklichen Dämonen, dieser unheimlichen Finsternismächte, die wüten. Das gibt es wirklich. Es gibt dunkle Mächte, die in der Welt wüten. Und nur Jesus kann uns davor schützen. Und jetzt kommen wir Vers 13, der sechste Posaunenengel. Denken Sie immer an den Engel, der in der Säule in der Stiftskirche über der Kanzel steht, in der Gräfenitz dort, der Bildhauer Gräfenitz gemacht hat. Diese Warnrufe Gottes in die Welt hinein, die Geschehnisse, auch die schrecklichen Kriegsereignisse, die schrecklichen Katastrophen, die geschehen, sind Warnrufe des göttlichen Gerichts, eine Welt zur Besinnung zu rufen. Sie erreichen leider genau das Gegenteil, dass die Welt Gott drüber anklagt und Gott beschimpft, warum er sowas zulassen kann, statt zur Besinnung zu kommen, wer wir sind vor dem heiligen Gott, der eine böse Welt richtet. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl, und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, da sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Bei der Auslegung der Offenbarung gibt es immer wieder eine Tücke. Man kann immer wieder merken, wie das biblische Wort so realistisch hineinredet in unsere Zeit, dass man versucht ist, immer wieder die Geschehnisse mit Ereignissen in unserer Zeit in Verbindung zu bringen. Und das ist dann immer wieder, wenn Sie so etwas lesen oder einen Vortrag hören, für Sie auch faszinierend, dass Sie sagen, aha, das habe ich noch nie so gehört. Zum Beispiel, wann hier der Strom Euphrat genannt ist. Also mich hat es sehr merkwürdig berührt im Golfkrieg, dass plötzlich der Euphrat wieder so eine Bedeutung bekommt in der Zerstörung Israels. Und in den großen Weltgeschehnissen, Ich denke aber immer wieder, dass diese Auslegungen, so faszinierend sie auch sind und sie einem unmittelbar kommen, es doch eine zu kurze Auslegung ist. Ich denke, dass das Wort Gottes sicher auch hier in uns etwas bewegen kann, aber wir müssen aufpassen, die letzte Deutung im prophetischen Wort immer einer Zeit zu geben, sonst kommen wir in das, was viele Sektengruppen gemacht haben, dass sie es gedeutet haben, um nach einiger Zeit feststellen zu müssen, sie haben eine falsche Deutung gegeben. Leider hat auch Hal Lindsey, wenn man heute seine Bücher liest, und das lohnt sich, wenn Sie sie noch sehen haben, viele, viele Dinge falsch gedeutet aus der Offenbarung, und schon heute kann man eigentlich bloß sich wundern, wie eigenmächtig er das Bibelwort gedreht hat. Er hat ja immer gemeint, dass die europäische Gemeinschaft die 10 Könige wären, jetzt sind es auf einmal schon 20 Teilnehmer der europäischen Gemeinschaft und so, lauter solche Dinge. Man muss aufpassen, weil das ja dann eigentlich, ja, hat das Bibelwort jetzt geirrt oder was war los? Ich glaube, das Bibelwort gilt und wir können nur abwarten. Ich denke, das ist ein Lichtstrahl auf unserem Wege und es wird schon viel vorlaufend hell, auch für die Ereignisse in unserer Zeit, aus dem prophetischen Wort. Aber wir wollen aufpassen, dass zu stark zu zwingen und die Ereignisse zu deuten. Aber so viel würde ich doch sagen, was mir ganz merkwürdig ist, wie jetzt in den Nachrichten jeden Tag eigentlich deutlicher wird, Jerusalem rückt wieder in den Mittelpunkt der Weltgeschichte. Wir wissen noch nicht, ob es noch 200 Jahre dauert, bis Jesus wiederkommt. Aber es könnte auch sehr schnell sein. Von diesem Ablauf her, wir wissen nicht, was kommen wird. Es kann auch eine große Auseinandersetzung geben, wo die ganzen Palästinenser aus diesem Gebiet vertrieben werden oder sowas. Jedenfalls der Kampf um Jerusalem, der im prophetischen Wort so angesprochen ist, der ist doch so deutlich. Und auch was Sacharja sagt, dass die Frage, wem Jerusalem gehört, nicht geklärt werden kann und dass alle Weltvölker gegen Israel stehen. Auch das ist interessant. Dann ist das für uns ja immer wichtig, weil das zusammenhängt mit der Zeit, die der Herr lässt für die Weltmission, dass alle Völker sein Evangelium hören. Also wir können nie sagen, wir stehen genau in der Stunde, aber was wir sagen, wir sind doch unheimlich nah an den Endereignissen. Das, was uns dann Sorge macht, dass die Terrorherrschaft des Antichristen kommt, man kann natürlich sagen, es sind ja auch so viele Terrorherrschaften des Antichristen heute schon da. Und trotzdem meine ich, es steht noch etwas aus, denn dort, wenn er wirklich herrscht, dann kann man nicht mehr kaufen und verkaufen, wenn man nicht das Mahlzeichen an der Stirn hat. Soweit sind wir glücklicherweise noch nicht. Ich habe auch keine Probleme, deshalb eine Scheckkarte zu haben oder eine Kontonummer, wie manche schon Angst haben, das sei vom Antichristen, in der übertriebenen Angst. Wenn es kommt, wird es so schwierig werden. Ja, wie manche Christen sonst sagen, das war mir auch interessant, dass in Islamländern kein einziger Kaufmannsvertrag unterschrieben werden kann, als mit der Formel im Namen dieses Allah. Und das ist nicht anders deutbar als so. Aber auch hier sind wir einfach im Warten. Was wird es einmal sein? Sind es solche religiösen Mächte oder sind es Mächte, wie wir es beim Kommunismus geführt haben, wartet's ab, wir wollen wach sein, aber wir sehen das Furchtbare, was schon in unserer Zeit anbricht, nämlich die vorlaufenden Gerichte, die über die Welt gehen. Und die interessieren uns hier in dem Kapitel 9. Wir werden auch nachher beim Antichristen noch viel finden in den nächsten Wochen. Gott hat diese Mächte unter seiner Kontrolle. Das ist im Vers 13 und 14 ganz klar. Auch die Zerstörungsmächte unterstehen dem Kommando Gottes. Und nur Gott kann sie freigeben. Gott bestimmt Zeit und Stunde, Vers 15, wann diese Mächte losgelassen sind. Sie werden angekündigt durch ein Zeichen, das die Boten Gottes mit Posaunen vom Himmel geben. Das ist für uns wichtig. Gott bestimmt das. Und sie kommen von den vier Ecken des goldenen Altars, kommt die Stimme. Was ist dieser Altar in der Offenbarung? Ist es der Ort, wo die Gebete der Gläubigen ihren Platz haben, wo die als Rauchopfer Gott dargebracht werden. Und dieser Abschnitt beginnt im Vers 13 mit dieser ganz großen Ankündigung, noch einmal uns zu zeigen, dass die Gebete der Gläubigen einen Einfluss haben auf den Ablauf der Weltgeschichte. wann die Unheilsmächte losbrechen, ob sie losbrechen. Wir haben im Alten Testament schon die Fürbitte Abrahams für Sodom. Und Sie kennen alle das Sonett von Reinhold Schneider, allein den Bätern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Die wichtigste politische Tätigkeit von Christen ist, dass sie beten. Beten auch, dass die schrecklichen Zerstörungsmächte nicht losbrechen. Die Welt wird nur gehalten, auch in ihrem, dass sie nicht zerfallen kann, jetzt noch nicht, durch die Fürbitte der Gläubigen, die vor Gott eintreten und Gott bitten, Herr, lass es noch nicht geschehen. Und es ist ein Wunder überhaupt, wenn Gott immer wieder, wir sagen, Gnadenzeit gibt, wenn in den Ländern auch die Lügenmächte gebannt sind. Wir haben heute einen Brief bekommen aus einem Land, in dem die freie Verkündigung des Evangeliums verboten ist, in einem Riesenland, und wo eine unserer Mitarbeiterinnen schreibt, man kann es überhaupt nicht verstehen, in diesem Land, in welcher Freiheit hier von Jesus gesprochen wird, wie Menschen zum Glauben gekommen. Das kann Gott einfach schenken. Und das ist nicht in der Menschenmacht. Und deshalb ist so wichtig auch, wenn wir als Beter über unsere Stadt Gott anrufen, dass Gott einen Raum schafft, wo sein Heiliger Geist in die Menschenherzen hineinreden kann und Menschen erreichen kann. Wenn Mächte da sind, diese Zerstörungsmächte, das haben alle Älteren von Ihnen miterlebt in der schweren Zeit des Dritten Reiches, dann steht man da und kann kaum mehr seine Stimme hörbar machen, weil man sagt, die Leute sind wie betrunken von einem Lügengeist. Im Alten Testament steht die Geschichte von dem Micha, dem Sohn des Jemla, der ein Bote Gottes war, ein Prophet. Und damals hat der König von Israel vom Nordreich hatte 400 Lügenpropheten, die immer nur das gesagt haben, was der König hören wollte. Und der Micha war der Einzige, der das gesagt hat, was Gott will. Und er hat dann, wie er kam und vom König gefragt wird, warum sagst du immer was anderes als die anderen Propheten? 400 Leute reden alle unisono, es ist gut und du redest immer, es sei schlecht. Er hat gesagt, weil Gott einen Lügengeist ausgeschüttet hat. Und wenn das so ist, dass Gott selbst das geschehen lässt, dass Menschen so verblendet sind, dass sie die Wahrheit nicht erkennen können, dann haben sie mehr Mitleid mit Menschen, sie haben mehr Geduld, auch mit irrenden Menschen zu reden, auch mit ungläubigen Menschen zu reden. In unserer Zeit ist das ganz arg schwer, wie Menschen, wie betrunken sind von dem Glauben an sich selber, von der Überzeugung, ich bin gut, was ein absurder Gedanke ist. Eigentlich auf Schritt und Tritt merken wir unsere Fehlsamkeit und dass Leute gar nicht der Gnade Gottes bedürfen und dass sie Gott nicht brauchen, obwohl sie doch am Rand des Todes stehen. Also, wenn man das so sieht, das sind Geister, die Gott loslässt. Und die Menschen besitzen und Gott kann sie zurückhalten durch die Gebete der Gläubigen. Und in ihrem Leben ist schon sehr viel durch die Fürbitte anderer Menschen geschehen, dass der Geist Gottes Platz greifen konnte. Ich hänge das daran auf, dass von den Ecken des goldenen Altars, vom Rauchopferaltar, vom himmlischen Bild, das dort steht, die Stimme kommt. Und dort, von dort her kommt das Kommando, lass diese Engel los, die gebunden sind. Und hier sind die Engel auch Boten Gottes, obwohl es Schreckgerichte sind. Es sind schreckliche Ereignisse, die geschehen. Die sind an dem großen Strom Euphrat gebunden. Man darf in der Offenbarung nie sagen, es bedeutet bestimmt nicht. Obwohl manche Ausleger sagen, es bedeutet bestimmt nicht geografisch den Strom Euphrat. Warum nicht? Vielleicht könnte es mal so passieren, dass wir es auch noch sagen. Es hat sich sogar noch geografisch deutlicher für uns gedeckt. Normalerweise stimmt es natürlich, dass im Altertum der Euphrat der Grenzfluss war zur Kulturwelt. Da hörte das Römische Reich auf am Euphrat und dahinter fing das Reich der Meder und der Parther an. Da waren die Barbaren und da hat man gesagt, dahinter kommt das Unheimliche, das Ungeordnete, das Unzivilisierte. Und da hat man gesagt, da weiß man nicht, welche unheimlichen Mächte dahinten wüten. Aus diesem Bild mag das herstammen. Aber es kann ja immer beim Wort Gottes noch sein, dass es eine ganz andere Aussageebene hat. Jedenfalls handelt es sich um diese wilden Todesmächte, die Todesschrecken, die Zerstörungsmächte. Das sind Mächte der Verblendung, der Lüge, des Terrors, der Ausbeutung, Mächte des Eigensinns und des Trotzes, die jenseits der Grenze von Gott gehalten werden. Wir leben auch in unserem Land heute unverdient von einer Güte Gottes, dass wir noch in einer Welt aufwachsen, wo noch die großen Werte, göttlichen Werte noch erhalten sind als Volksmoral, wo man noch weiß, was gut und böse ist, jedenfalls weithin noch. Und das ist so ein Geschenk. Wenn Gott wirklich das einmal loslässt, dass der Fürst dieser Welt die Menschen total beherrschen kann, dann wird alles zerstört und dann wurden die losgelassen. So ist hier beschrieben, als dieses Posaunengericht losgelassen, die vier Engel, die bereit waren für die Stunde, den Tag, den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Es ist sicher nicht nur an den äußeren Tod gedacht, auch hier wieder muss man es offen lassen, aber es geht zuerst ganz bestimmt darum, dass sie Menschen geistlich, innerlich töten und blind machen, beherrschen und ihnen das eigene Leben nehmen. Das ist sicher in der Offenbarung zuerst gemeint. Das geht natürlich dann noch weiter bis hin zum leiblichen Tod, zum physischen Tod, aber es ist so, wenn diese Verderbensmächte in unser Leben hineintreten und Menschen beherrscht werden von widergöttlichen Terrormächten, wie sie letztlich zur Selbstzerstörung schreiten. Das ist eine ganz eigentümliche Schau, wenn Gott diese Mächte freigibt, dass ein großer Teil der Menschheit an sich selber zugrunde geht. Sind das nun Kriegsereignisse, die den dritten Teil der Menschen töten? Ist das, dass sich die Leute das Leben nehmen, weil sie resignieren? Ist das, weil die Leute sich selber zerstören, indem dass sie nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen? Es bleibt offen. Es sind die Zerstörungsmächte, die Raum haben und wüten können, in dieser letzten bösen Zeit, bevor der Antichrist kommt. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel, tausendmal tausend. Jetzt haben Sie hier manche andere Übersetzung, haben Sie da andere Zahl stehen, Elberfelder oder so. Vers 16. Ja, das sind 200 Millionen, so steht es eigentlich im griechischen Text, 200 Millionen. Es gibt Ausleger, die sagen, wir werden einmal auch diese Zahl verstehen, warum sie hier steht. Bleibt für uns ein Geheimnis. Jedenfalls hat das bei Gott seinen Sinn. Ich möchte noch ein Wort sagen zu diesem Termin, dass auch das Losbrechen dieser Selbstzerstörungskräfte der Welt, die sich selber kaputt richtet, das Böse, das selber Überhand gewinnt im Menschen, sehen Sie viele Zeiterscheinungen auch um uns her, dass das von Gott her eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Stunde hat. Wir kennen ja den Plan Gottes nicht. Wir erinnern uns nur, dass etwa bei der Geburt Jesu gesagt wird, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und dass es bei Gott einen Terminplan gibt und einen Zeitplan, und das macht uns sehr ruhig. Obwohl es unheimlich ist, wenn man weiß, das kommt. Und trotzdem hat er uns als Zeugen bestimmt, dass wir in dieser Welt scheinen als Lichter in einer finsteren Welt. Ich weiß noch, wie ich als junger Mensch so missionarisch tätig war, habe ich eigentlich gemeint, ich werde das bis zum Ruhestand nicht mehr erleben, dass überhaupt noch Gemeinde Jesu in dieser Welt, der gottlosen Welt, in der Welt des Aufruhrs gegen Gott, in diesem Spott gegen Gott, dass da überhaupt Gemeinde Jesu noch besteht. Ich hätte auch dieser Volkskirche überhaupt keine Überlebenschance mehr gegeben. Ich habe immer auf die 60 zugehe, da wird das alles bloß noch zerstört sein. Was ja erstaunlich ist, dass Gott noch viel in seiner Güte stehen lässt, obwohl wir auch die ganze Brüchigkeit und die Hohlheit dieser Erscheinungen sehen. Aber das wird furchtbar sein, wenn einmal die Zerstörungswächte wüten dürfen. Dann kann alles weggeblasen, weggerissen werden, was noch unser Volk schützt, was unser Volk bewahrt und was auch unser Volk noch erinnert an die Lebenskräfte, aus denen wir stammen, dass wir von Gott herkommen, dass Gott uns eine Lebensordnung gegeben hat, dass wir nur aus der Gnade Gottes erlöst werden können, dass nur ein Evangelium uns Freude und Frieden geben kann. Das ist noch vielen Menschen da. Und ich würde immer noch glauben, dass heute vielleicht eine, wenn man es prozentual sagen kann, bin ich der Überzeugung, in einem Krankenhaus lassen sich noch in schweren Lebenssituationen 70-80% darauf ansprechen. Da sind die anderen Zerstörungsmächte noch nicht am Wüten. Und ich merke auch bei vielen Bestattungen, wie Leute ehrlich, offen sind und nach Gott fragen, vielleicht nicht mit der letzten Echtheit bis zur Tiefe durch. Aber wenn das einmal so wird, dass überhaupt das Wort des Evangeliums nicht mehr erklingen darf, und wenn Menschen nur noch einen abgrundtiefen Hass haben und zerstören und zerreißen wollen, so wie wir es in manchen sehr feindlichen, radikalen Bewegungen erleben, die das Evangelium bekämpfen und auch dann im Antichristen, dann wird es schlimm. Hier haben diese Mächte vor allem das Kennzeichen, dass sie den Menschen töten. Sie zertöten ihn innerlich, sie zerreißen seine Lebenskraft. Das sind dämonische Mächte, Teufelsmächte, Mächte aus dem Abgrund, die kommen in einer großen Zahl. Es gibt Ausleger, die es offen lassen und sagen, es kann auch sein, dass gerade diese dämonischen Mächte sich dann auch in einer militärischen Macht widerspiegeln. Aber das rückt es manchmal auch wieder so ein bisschen von uns weg, dass man meint, das sei noch ein Ereignis, während für mich das immer ganz wichtig ist zu verstehen, es sind geistige Kämpfe, die ablaufen in der unsichtbaren Welt. Also Horst, mir hat es immer beeindruckt bei eurer Indianermission, wie das eure Missionare immer sagen, was das für Geisteskämpfe sind, wenn sie anhaltend im Gebet sind, wenn diese Dämonenmächte losbrechen. Und ich denke, wir sind immer so blind dafür und merken oft gar nicht, warum bei uns so Dinge schieflaufen und so, weil wir gar nicht damit rechnen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und wir sind so harmlos. Rechnen wir eigentlich damit, wenn wir uns hier zusammensetzen und Bibel lesen will, dass der Teufel rumgeht wie ein brüllender Löwe und möchte es kaputt machen? 1. Petrus 5. Ist die Realität der Gemeinde Jesu in dieser Welt, dass Abgrundsmächte das zerstören wollen. Und darum ist mir so wichtig, dass wir es jetzt nicht auf irgendwelche militärischen Ereignisse oder politischen Ereignisse beschränken, sondern diesen Geisteskampf. Wenn der Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch oder Blut zu kämpfen, das wäre nur leicht. Haben Sie mal mit Ihrem Fleisch gekämpft? Haben Sie mal probiert, die Heiligung Gottes in ihrem Leben durchzusetzen? Sagt der Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen, die herrschen in der Luft. Das sind solche Mächte, gegen die wir antreten. Da kann ich nur wirklich sagen, Jesus, ich komme nur mit dir und ich bin nur stark, wenn dein Blut mich schützt. Anders bin ich verloren. Ich kann in diesem Christenleben nur bestehen gegen diese listigen Anläufe des Teufels, wenn der Herr bei mir ist. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen, die hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, wild, die zerreißen wollen. Es gibt natürlich jetzt die Versuche, auch die Farbe noch zu deuten, das ist dann dem Ermessen überlassen. Aber das Entscheidende, aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Und das ist allen Auslegern gemeint, dass sie sagen, die Kraft dieser dämonischen Mächte liegt in ihrem Maul. Wird es negativ gesprochen vom Mund. Und zwar in ihrem Wort. Ein Ausleger sagt, das zeigt auch schon ihre Schwäche. Sie sind nur Maulhelden. Diese ganzen Mächte können letztlich nichts tun. Sie können auch der Gemeinde gar nicht schaden. Aber alle erinnern an die ungeheure Verführungsmacht, die auch die gottlosen Ideologien seit der Französischen Revolution in unserem europäischen Kontinent gespielt haben. Wenn man heute denkt, wie junge Leute beherrscht werden von Gedanken, die sie so weit von Gott wegreißen, die sie gefangen halten in ihrem Denken, und da spürt man direkt, was sind das? Das ist ja oft, wenn sie ihre Kinder heranwachsen sehen, und werden sie 13, 14, ist ja ein Wunder, wenn die überhaupt zum Glauben finden, in ihrer Schuleumgebung, wenn die in der ganzen Atmosphäre der heutigen modernen Musik, der Medien, der Filmlandschaft drin sind. Sie wissen, welche Einflüsse da laufen. Und es geht ja so hinein, dass eigentlich gar kein Gebiet mehr da ist, wo diese jungen Leute nicht verführt werden, denn ja gesagt wird, dass selbst eine normale Lebenshaltung, wenn man mit seinen Eltern noch ein gutes Verhältnis hat, dann ist es schon falsch. Oder wenn man eine normale Sexualität hat, dass wir bloß noch aus der Perversität leben. Alles so krank. Bis hin zu den Medienmachern im Fernsehen, der Peter Hahn hat mir gesagt, es gibt doch fast keinen mehr von diesen Leuten, die das Sagen haben, die nicht selber kaputte Typen sind. Und in dieser ganzen Welt eigentlich unglückliche, verzweifelte Leute, die sagen, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben, sind doch die geistigen Größen unserer Zeit. Und diese Zerstörungsmächte beherrschen uns, aber sind Maulhelden. sind Mauerhellen, die nichts weiter haben, als dass sie viel, viel reden. Und man muss sich überlegen, wie weit man sich diesem ganzen Einfluss eigentlich aussetzen will. Weil es uns nur verführen kann in dem Zersetzen. Es ist ja interessant, dass all diese modernen Ideologien eigentlich nur stark waren, uns das Alte zu rauben. Zu sagen, was alles nicht geht. Die alten Werte in Frage zu stellen, zu verspotten. Wenn Sie aber einen der heutigen großen Meinungsmacher fragen, wie soll denn eigentlich das Wertebild aussehen, das du schaffen willst, würde er nichts sagen können. Das Positive, was will er denn erreichen? Es ist eigentlich erschütternd, dass viele sagen, das Chaos. Das Chaos ist die Lösung. Das sind Maulhelden, die nichts bieten können, die nur reden, die die Atmosphäre vergiften, die die Völker beherrschen, die verführen, die viel Worte machen, aber die nichts erreichen können. Und in dieser Situation lebt die Gemeinde Jesu. Sie müssen immer denken, die Offenbarung ist eine Trostschrift für die Gemeinde Jesu. Und ich denke auch, dass diese Mächte, die hier geschildert sind in den Posaunengerichten, schon lange Zeit durch die Jahrhunderte ihr Wesen haben. Und in welcher Dosierung sie Gott loslässt, ist sein Geheimnis. Aber was kann die Gemeinde tun in dieser Situation? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich verstehe nicht, warum es Christengemeinden gibt, die es nicht als die vordringlichste Aufgabe ansehen. Wir müssen wissen, wie wir im Zeitgeist unseren Platz haben und wie wir uns verhalten in den Versuchungen unserer Zeit. Gerade weil solche großen Verführungen durch die Welt gehen. Und dass ich Gemeinde Jesu nicht an das Denken der Zeit anpassen darf. Mein Vater hat uns mitgegeben, hat gesagt, wie das Dritte Reich vorbei war, wo er einen schweren Stand hat, hat er gesagt, im Vierten Reich braucht man noch mehr Courage, seinen Weg zu gehen, als im Dritten Reich. Das, was danach kommt. Und ich glaube, dass es heute ganz besonders schwer ist, als Christ seinen Weg zu gehen. Und wir sollten auch betend hinter unseren jungen Leuten stehen, dass sie ihre Entscheidungen mit dem Geist Gottes treffen können und sagen, das ist ja so schwierig, was kann ich tun als Christ? Ich kann mich einfach bloß daran halten und sagen, ja, ich mache eben überhaupt nichts. Ich muss ja leben in dieser Welt und doch möchte ich einen Blick haben, dass ich sage, hier will ich Nein dazu sagen. Das kommt von einem anderen Geist, der nicht von Gott ist und ein Geist, der nur zerstört. Die Gemeinde Jesu geht hindurch. Ich habe Ihnen das Wort schon gesagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, 1. Petrus 5, 8. Das andere von Jesus war Matthäus 26, Vers 41. Ich denke auch nochmal an die Sendschreiben, an die Warnungen der Sendschreiben. Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ich habe nichts dagegen, dass die Kirchen in Berlin sich zusammensetzen mit den Gewerkschaften und mit den Politikern und überlegen, wie man Arbeitsplätze schaffen kann. Aber ich habe doch die Frage, ist es nicht ein Symptom unserer Zeit, dass Kirche sich nicht mehr unterscheidet von der Welt? Und dass man in der Kirche so wenig noch den Ruf hört, wie man den Weg zum Himmel findet. Statt dass man sie verliert in den Geschäften dieser Welt. Und dass die Kirche sich oft zum Anwalt macht von so vielen ideologischen Fragen unseres politischen Geplänkels unserer Zeit. Da mag viel drin sein, das im sozialen Bereich richtig ist, das, was wir bei der ganzen Politisierung immer wieder gesehen haben, aber es genügt als kurze Andeutung, dass es so wichtig ist, dass wir merken, es wird immer eine ganz gefährliche Herausforderung, und zwar für jede Form von Gemeinde sein, ob das eine Freikirche ist oder ein Hauskreis oder sowas, dass wir unseren Weg gehen und uns wirklich vom Geist Gottes leiten lassen und sagen, was wir tun, das tun wir, weil uns Gott so es befiehlt. Ich bin dankbar, dass im neuen Gesangbuch die Barmer Erklärung eingedruckt ist, die ja damals im Dritten Reich eine große Hilfe war. Wir werden es irgendwann mal nochmal durchgehen, die entscheidenden Punkte, um was es da geht. Es geht eigentlich um die Frage, wo so viele Christen umgekippt sind, die sagen, aber jetzt ist doch eine besondere Stunde Gottes. Man sagt, warum ist eine besondere Stunde Gottes? Ja, guck doch mal, da sind so viele SA-Leute in Kirche marschiert. Entschuldigung, das ist keine biblische Argumentation. Was sagt das Wort Gottes zu der Sache? Und da hatte sie kein Urteil aus dem Wort Gottes. Und das ist so toll in der Barmer Erklärung, wo dann drin steht, es gibt keine andere Stimme überhaupt in der Welt, weder aus der Geschichte, noch aus deiner Erfahrung, noch aus deinem Urteil der Welt, als allein das Wort Gottes, das dein Tun und Handeln bestimmen kann. Das ist eigentlich ganz toll formuliert gewesen von Karl Barth in dieser Erklärung von 1934. Und das ist ganz wichtig auch in unserer Zeit. Es hat ja etwa in der großen Missionserklärung, der Frankfurter Erklärung, wieder eine Rolle gespielt. Darum ist eben Entwicklungsdienst noch keine Mission. Das ist schön, wenn man einen Entwicklungsdienst macht. Aber das, was uns Gott aufgetragen hat, ein Missionsdienst, ist der besondere Auftrag. Und da darf nicht zu kurz kommen, dass Menschen durch Jesus mit Gott versöhnt werden. Und Gottes eigentliches Ziel ist die Sammlung der endzeitlichen Gemeinde aus allen Völkern. Eine bedrängte, verfolgte Gemeinde, ganz bestimmt, nach dem, was die Offenbarung sagt. Eine kleine Gemeinde, aber eine Gemeinde, die dem Gekreuzigten dient. Und das wird das Ende der Zeit sein. Und was, dass wir manchmal auch wissen, wir können nicht immer stromlinienförmig durch die Zeit gehen, sondern wir müssen in diesen großen geistigen Fragen auch den Mut haben zu sagen, wir gehen einen eigenen Weg. Weil wir lassen uns vom Wort Gottes leiten und sagen Nein zu den Strömungen unserer Zeit. Und wenn man sieht, mit welch einer Kraft diese Ideologien wüten, den Schlangen gleich mit großer Maulkraft und in ihren Schwänzen, wie sie zerstören, wie sie Schaden anrichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gemeinde Jesu und die gläubige Gemeinde in dieser Weltzeit, auch in unserer Zeit heute, etwa in den weltlichen Medien überhaupt, sich so Gehör verschaffen kann, wie es ihr entsprechen wird. Glaube ich nicht. Das werden die Mächte nicht zulassen. Und wir müssen einfach damit leben, dass wir sagen, wir wissen, dass wir eine Minderheit sind, die ganz im Gegenwind der Zeit steht. Aber das Wunderbare ist doch, dass eine Gemeinde, die das weiß und die hier auch diesen Dienst tut, erlebt, dass Jesus größer ist als die Mächte der Zeit. Und das ist so wunderbar, wenn jetzt ein Lehrer in einer Schule plötzlich beginnt und sich gegen die Zeitströmungen stellt und sagt, ich bin ganz anders und ich lebe anders. Dass plötzlich der Herr ihm Sieg schenkt. Wenn wir das schöne Lied von Blumhardt singen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Und wenn die Finsternis ihm trotzend wütend schnaubt, das, was Sie auf dem Missionsfeld erleben, kann man heute in Stuttgart erleben. Das können Sie erleben in Ihrer Umgebung. Das werden Christen erleben, die im muslimischen Umfeld sind und sagen, ich werde meine Knie nicht beugen vor den Geistern der Zeit. Und Gott hat uns das schöne Wörtlein Nein gegeben, wo ich sage, nein, ich mache nicht mit. Und das fängt schon bei unseren Kindern an, dass sie in ihrer Klasse vielleicht verspottet sind und sagen, wir machen nicht mit. Ja, bist du so alt? Mag sein. Es gibt Dinge, wo schon wir unsere Kinder anhalten müssen, das kann man nicht tun, wenn man Jesus lieb hat. Das sind harmlose Dinge. Und trotzdem wird das irgendwo kommen und da werden sie mal, ich stehe allein. Und sie sind gesegnet vom Herrn. Und die Gemeinde geht nicht unter, weil nicht die Mächte es bestimmen, sondern weil Gott die Herrschaft drüber. Deshalb ist es eine Trostschrift mit allen schrecklichen Dingen, die hier stehen. Die Gemeinde Jesu siegt, die Gemeinde Jesu überwindet. Und wenn man dann die Geschichte ansieht, muss man sagen, warum sind nicht mehr Bekenner da? Die aufstehen und den Namen Jesu anrufen. Ich bin heute überzeugt, wo sie anfangen und im Namen Jesu Menschen sammeln, werden Menschen zum Glauben kommen, wo sie das Wort Gottes unverkürzt ausbreiten. Geschieht heute Gemeinde, weil wir noch nicht in dieser letzten bösen Zeit leben, wo der Antichrist gar nichts mehr zulässt, sondern es sind nur diese Mächte da, diese Ideologien, diese Zeitgeister. Und da braucht man sich auch gar nicht bis zum Letzten mit denen rumärgern. Die kann man auch nicht mit dem Verstand und mit Argumenten widerlegen, sondern da kann man nur noch bekennen. Und da gibt's das wunderbar, da können wir Beispiele erwähnen, unzählige aus unseren Tagen, wo Sie den Namen Jesu bekennen und plötzlich jemand sagt, vielen Dank. Sie haben mir wieder zum Licht verholfen. Weil das Licht noch nicht verlöscht ist. Wir stehen in einer Kampfzeit drin, aber in einer großen geistigen Auseinandersetzung. Und die geht mitten durch unsere Kirche hindurch. Die geht mitten hindurch, weil eine geistige Auseinandersetzung da ist. Ich kann nicht einfach mal sagen, das klingt so fromm oder das ist irgendwo verkündigt worden. Sie muss sagen, steckt das sich mit dem Wort Gottes? Ist das mit dem Evangelium klar? Und das muss ich prüfen. Denn das Erschütternde ist, diese schrecklichen Zorngerichte sind von Gott zugelassen, damit die Menschen umkehren und sich bekehren, zur Buße zu rufen. Buße ist in unserer Zeit ganz vernachlässigt. Es war der Auslöser der Reformation Luthers. Es war das Hauptwort der Predigt Jesus, meistgenannte Wort in der Predigt Jesu nach den Evangelien. Umkehren, fortwährend. Umkehren in die offenen Arme Gottes, ein fröhliches Geschäft. Die Menschen sollten umkehren, was geschieht? Genau das Gegenteil geschieht. Sie verhärten sich gegen Gott, sie klagen Gott an über den Ereignissen und sie tun nicht Buße von ihren Werken. Gott will Umkehr. Und wo heute evangelisiert wird, wo Menschen auch, ich sage immer, die wirksamste Evangelisation ist nach wie vor Mund zu Mund, Mund zu Ohr. Wo das geschieht, im Gespräch, durch sie, die meisten Menschen sind nur durch die persönlichen Beziehungen von ganz normalen Menschen zum Glauben gekommen. Wo das geschieht, wo sie einfach Menschen sagen, ich kann eigentlich bloß für Gott leben und das ist mir das Wichtigste geworden im Leben. Da geschieht so viel, da geschieht Durchbruch, wo sie für Menschen beten, wo sie in ihrer gottlosen Verwandtschaft oder im Kollegenkreis sind als ein Beter. Da geschieht das, dass die bösen Mächte oder Teufel wirkungslos ist. Der kann machen, was er will. Wie hat Luther gesagt, wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms wären, ich will hineingehen. Also wir wollen den Teufel nicht fürchten. Deshalb will ich auch von geistlicher Kampfführung gar nicht reden, weil das würde machen wieder ein Mätzchen draus. Natürlich ist der Teufel rundum da, aber ich will ihn gar nicht ernst nehmen. Es lohnt nicht mal, dass wir ein Wort von ihm reden. Weil Jesus der Sieger ist und wo ich mich unter den Sieg Jesu stille, wird mein Leben gesegnet sein. Und selbst die Kranken und Schwachen und uns dürfen diesen Segensdienst noch tun in unserer Zeit. Und das ist, dass wir Menschen zur Buße führen. Wenn Sie sagen, was schulde ich einem Menschen für ein Zeugnis? Nicht sagen, dass es einen Gott gibt. Das wissen alle, inklusive der Teufel weiß es auch, dass es einen Gott gibt. Sondern Menschen zur Buße zu führen, zur Bekehrung, zur Umkehr, zum neuen Leben, zum Gehorsam, zur Nachfolge Jesu. Und Buße ist ein fröhliches Geschäft, dass Sünde im Lichte Gottes bekannt wird. Man muss ganz einfach mit biblischen Worten. Und dass Menschen zur Erkenntnis Jesu kommen und an ihn glauben. Und das ist das Hauptgeschäft. Und dass sie diesen Weg gehen, aber die Menschen werden umso mehr die bösen Geister anbeten, die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen. Ja, auch hier haben Ausleger gesagt, das ist Kapital und das Geld und Macht und Macht und was haben Sie gesagt, auch so schön gedeutet, was weiß ich, die goldenen Götzen ist die Wirtschaft und die, ich kann meine Schrift nicht einmal mehr lesen, also die verschiedenen Zeichen heute, was an Macht und Einfluss und die steinernen Götze, die imposanten Bauten, was der Mensch hat, die Technik, die Maschinen, das ist beim Ehren gemein, ja, die Technik und die Menschen sind begeistert von dem, was sie schaffen und es ist doch letztlich ein totes Werk, das im Zeichen einer vergehenden Welt gebaut ist. So schön der Eiffelturm ist, wir freuen uns und fahren da und ihr guckt das ein Vögelchen auch an, doch vergehende Zeit, wo aus den Menschen doch nichts Ewiges geschaffen wurde und wo Menschen sich dran festhalten und wo ihnen diesen Weg zu Gott verstellt, das sind Götzen, die man anbetet, die aber weder sehen noch hören noch gehen können. Sie bekehrten sich nicht von ihren Morden, von ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Gut, dass auch die Offenbarung immer wieder das zeigt, keine Ehrfurcht vor dem Leben, der Mischmasch einer falschen Gottesanbetung, wie Gott verehrt sein will, er will in seinem Wort gesucht und gefunden sein. Unzucht nennt die Bibel immer den falschen Umgang mit unserem Leib, mit der Lust, die nicht in der Ordnung Gottes ist und darum uns nicht befriedigt. Und in der Dieberei, wie wir uns im Leben Dinge holen, die uns Gott nicht in die Hand gegeben hat, über denen wir nicht glücklich werden. Und deshalb ist die Gemeinde, und mit dem will ich einfach nochmal schließen, dass die Gemeinde ihren Weg geht durch eine verwirrte Zeit, durch eine Zeit, in der die unheimlichen Mächte los sind, Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstören. Ich sage es nochmal, wir wollen gar nicht viel vom Teufel reden, sondern wir wollen wissen, dort wo wir auf die Macht des Teufels stoßen, wo wir sagen, so jetzt wollen wir sehen, was Jesus kann. Und da wollen wir seine Siege erwarten über Menschen, die heute noch lästern und spotten, da kann Gott am allerherrlichsten seinen Sieg aufrichten. Und wir wollen von unserem Herrn große Siege noch erwarten, auch solange wir noch leben, auch in unserer Stadt. Und wir wollen vor nichts zurückschrecken. Aber durchs Gebet wird's gehen, durch das Zeugnis, wo wir uns nicht erschrecken lassen vor den Mächten dieser Zeit. Und ich möchte sagen, die Mächte, die wir heute in unserer freien Welt haben, sind noch viel schlimmer als die Mächte, die etwa in der marxistischen Herrschaft im Ostblock früher tätig waren. Das ist eine so subtile Welt mit der völligen Sexualisierung und der Missachtung des Menschen und der ganzen Werte und allem. Dann braucht man so einen klaren Stand im Wort Gottes. Und suchen Sie sich diesen Stand und dann können Sie überwinden durch die Kraft unseres Herrn. Es ist noch nicht das Ende, sondern das Ende kommt beim Antichrist. Und selbst da kann man überwinden und da wird die Gemeinde siegen. Der Herr wird seine Gemeinde behalten und bewahren durch die Zeiten.